Bei einem Drittel der Patienten haben wir dann in der Aufarbeitung des OP-Präparates sogar gesehen, dass gar keine Tumorzellen mehr da waren. Ich glaube schon, dass es möglich wäre, mit T-VEC oder ähnlichen Medikamenten bei einem Teil der Patienten tatsächlich zu erreichen, dass man vielleicht gar nicht mehr operieren muss. Es gibt ein paar ganz einfache Grundregeln. Das Wichtigste ist vermeiden, das Zweite ist begleiten und das Dritte ist dann erst die Sonnencreme.
Hörgang mit Uni Wien. Der Podcast von Springer Medizin gemeinsam mit der Med Uni Wien.
Hautkrebs. Für viele eine Diagnose, die Angst macht. Immer mehr Menschen sind davon betroffen, besonders jene, die zu viel Sonne abbekommen haben. Die gute Nachricht: Die Medizin entwickelt laufend neue Wege, um Hautkrebs besser und schonender zu behandeln. In dieser Folge sprechen wir über eine weitere Innovation auf dem Gebiet. Es geht um eine Therapie mit einem genetisch veränderten Herpesvirus, das Tumorzellen angreift und das Immunsystem stärkt. Mein heutiger Gast ist Professor Dr. Christoph Höller. Er leitet das Hauttumorzentrum an der Universitätsklinik für Dermatologie der MedUni Wien und des AKH Wien. Und er war federführend an der Studie beteiligt, die dieses Jahr im renommierten Wissenschaftsjournal Nature Cancer erschienen ist. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Mein Name ist Johanna Wolfsberger. Ich bin Medizinjournalistin bei Springer Nature. Herr Professor Höller, Hautkrebs ist ein Thema, das viele Menschen betrifft. Welche Formen von Hautkrebs gibt es und wie häufig kommt das sogenannte Basaliom vor?
Also wir unterscheiden prinzipiell mehrere Gruppen von Hauttumoren, je nachdem, von welchen Zellen in der Haut sie ausgehen. Wir unterscheiden die Tumoren, die von den Oberhautzellen, von den Hornzellen der Haut ausgehen. Das sind also die Zellen, die eigentlich den Hauptanteil unserer Oberhaut bilden. Und da gibt es zwei Unterarten. Das eine ist eben das Basalzellkarzinom oder Basaliom und das andere ist das sogenannte Plattenepithelkarzinom. Dann gibt es Tumore, die von den Zellen ausgehen, die dafür verantwortlich sind, dass wir braun werden, wenn wir in der Sonne sind. Die nennen wir Melanozyten. Und wenn die bösartig werden, dann entsteht ein sogenanntes Melanom. Das ist ein Tumor, der ist deutlich seltener, aber leider Gottes der Tumor, der auch am häufigsten einen sehr gefährlichen und lebensbedrohlichen Verlauf von allen Hauttumoren nehmen kann. Und dann gibt es eine Gruppe von relativ seltenen Hauttumoren. Die werden auch typischerweise als seltene Hauttumoren zusammengefasst, weil sie wirklich also von Wir sprechen da von Fallzahlen, die sind bei 1 oder unter 1 von 100.000 Menschen. Das sind Tumoren, die von anderen Zellen, die in der Haut zu Hause sind, gewisse Tast- und Sinneszellen wie die Merkel-Zellen, das Merkel-Zellkarzinom oder Tumore, die von Schweißdrüsen und anderen Hautanhangsgebilden ausgehen, die gibt es auch noch. Und dann können auch die Immunzellen in der Haut kutane, also in der Haut entstehende Lymphome machen. Also es ist ein relativ breites Gebiet. Das, was man sagen muss, mit Abstand die häufigsten dieser Tumore sind die beiden Tumore der Gruppe des weißen Hautkrebs, sind generell der häufigste bösartige Tumor des Menschen mit großem Abstand zu allen anderen Tumorindikationen. Und das Basaliom ist hier tatsächlich der häufigste Tumor des Menschen, ist ein Tumor, der von Zellen ausgeht, die im Bereich eines Haarfollikels liegen. Deswegen kann ein Basaliom auch nur auf Haut entstehen, die Haare trägt. Und es ist ungefähr so, dass also jeder Dritte im Laufe seines Lebens, jeder dritte hellhäutige Mensch, muss man sagen, denn Hautkrebs ist viel stärker ein Problem hellhäutiger Menschen als dunkelhäutiger Menschen, im Laufe seines Lebens ein Basaliom haben wird.
Sie haben kurz den schwarzen Hautkrebs, also das maligne Melanom, angesprochen und viele Menschen wissen, dass das ein sehr gefährlicher Hautkrebstyp ist. Wie sieht es beim Basaliom aus? Wie gefährlich ist dieses?
Das Basaliom ist biologisch sehr anders als das Melanom. Das Melanom kann oft noch lokal ein sehr, sehr kleiner Tumor sein und trotzdem sind die Zellen schon in den Lymphbahnen und schwimmen ab und können Tochterabsiedelungen, Tochtertumore, sogenannte Metastasen machen. Das Basaliom ist ein Tumor, der lokal hauptsächlich wächst. Er wächst auch typischerweise im Normalfall relativ langsam. Der Punkt beim Basaliom ist aber, dass es oft am Anfang sehr unauffällig ausschaut und wenn man dem Basaliom genug Zeit lässt, ist es völlig egal, ob da Haut, Knochen, Knorpel, ein Augapfel ist, es wird durch alles durchwachsen. Und es gibt Patienten, wo wir Tumore sehen, wo tatsächlich nahezu ein halbes Gesicht fehlt, weil man so lang zugeschaut hat, wie immer das geht. Aber wir haben solche Fälle gesehen. Also es ist prinzipiell ein Tumor, den, wenn man ihn frühzeitig entdeckt, der mit einer kleinen Operation hervorragend zu entfernen ist. Aber dadurch, dass er überwiegend im Kopf- und Gesichtsbereich auftritt, kann es sehr rasch sein, wenn der Tumor größer wird, dass man ihn zwar noch operativ entfernen kann, dass es aber dann notwendig ist, schon relativ groß zu operieren, dass man Haut verschieben muss, transplantieren muss, also versetzen muss von woanders und dass das durchaus einerseits natürlich dazu führen kann, dass das kosmetische Ergebnis vielleicht nicht ganz das ist, was man sich erhofft hätte, sondern dass das schon sehr sichtbar sein kann. Andererseits kann das aber auch, und das ist oft das größere Problem, dann auch Funktionseinschränkungen machen, weil natürlich im Gesichtsbereich sehr viele heikle Strukturen sind. Und deswegen ist das Basaliom zwar im Allgemeinen ein Tumor, den man sehr leicht behandeln kann, aber dadurch, dass er so häufig ist, haben wir dann doch immer wieder solche lokal fortgeschrittenen Patienten, dass ein Basaliom tatsächlich Metastasen macht, das kann es zwar theoretisch, aber das sind ganz, ganz, ganz seltene Fälle.
Sie haben nun in Ihrer aktuellen Studie einen neuen Wirkstoff getestet, T-VEC. Was genau ist das für eine Therapie?
T-VEC oder im ganzen Namen Talimogen-Laherpa-RabVec ist eine Therapie, die bereits für Patienten mit Hautmetastasen oder ganz oberflächlichen Weichgewebsmetastasen eines Melanoms eigentlich zugelassen wurde. Man muss aber immer eine Metastase haben, wo man mit einer Nadel, mit einer Spritze auch hinkommt. Denn man injiziert dieses Medikament direkt in eine Tumorabsiedlung. Was ist es? Es ist ein Fieberblasenvirus. Wir sagen dazu Herpes simplex Virus Typ 1. Dass man genetisch ein bisschen verändert hat. Das Fieberblasenvirus generell kann menschliche Zellen infizieren, bringt dann in den Zellen die Zellmaschinerie dazu, die viruseigenen Gene abzulesen, neue Proteine für das Virus, für neue Viren zu produzieren. Die werden dann in der Zelle zusammengesetzt und dann platzt diese Zelle auf und es kommen viele, viele neue Viren wieder hinaus ins Gewebe. So funktioniert ganz grob gesprochen jetzt wirklich nur eine Virusinfektion. Das, was man jetzt bei T-VEC gemacht hat, ist, dass man diese Eigenschaft genutzt hat. Man hat ein Herpesvirus tatsächlich einer Labormitarbeiterin genommen, hat das mehrfach durch Tumorzellkulturen passagiert und hat geschaut, welche Subgruppe von diesem Virus ist am effizientesten dabei, die Tumorzellen im Rahmen ihrer Vermehrung auch zu zerstören. Der Nebeneffekt ist, dass wenn eine Tumorzelle zerstört wird, natürlich auch viele Bestandteile dieser Tumorzelle auf einmal im Gewebe daliegen und vom Immunsystem theoretisch gesehen werden können. Wir nennen das dann Tumorantigene und eine erhöhte Antigenpräsentation. Und das, was man hier bei diesem Virus gemacht hat, man hat ihm ein Gen weggenommen, das es ihm erleichtert, sich in gesunden Zellen zu vermehren, sodass es jetzt in normalen Zellen sich nicht mehr so gut vermehren kann. Aber Tumorzellen haben oft einen Defekt, der diese Veränderung nicht so wichtig macht. Das heißt, man kriegt ein Virus, das sich besser in Tumorzellen vermehrt als in gesunden Zellen. Es schließt eine Vermehrung in gesunden Zellen nicht komplett aus, muss man aber schon noch sagen. Und dann hat man ein Kuckucksei, wenn man so will, hineingesetzt, nämlich ein menschliches Gen für einen Stimulationsfaktor für Immunzellen. Das heißt, auf einmal, wenn dieses Virus in die Zelle geht, also es vermehrt sich dort in der Tumorzelle, die Zelle zerplatzt irgendwann deswegen und es wird aber auch noch lokal auf einmal ein Botenstoff für Immunzellen produziert, wodurch es zu einem starken Anlocken von Entzündungszellen dorthin kommt. Und jetzt haben wir eben all diese Tumorantigene dort, die da sind. Wir locken viele Entzündungszellen an. Das Virus selber macht ja auch schon eine Entzündungsreaktion. Und dadurch kann die Wahrscheinlichkeit erhöht werden, dass es tatsächlich zu einer effektiveren Immunantwort gegen den Tumor kommt.
Können Sie uns erklären, was genau das Ziel Ihrer Studie war und wie die Behandlung konkret aussah? Sie haben schon erzählt, es wird direkt in den Tumor initiiert. Wie häufig, wie lange genau?
Also basierend auf unserer Erfahrung von den Patienten mit Hautmetastasen eines Melanoms, wo wir eigentlich doch immer wieder sehr gute Reaktionen mit diesem Virus gesehen haben. Aber wie gesagt, das ist eben speziell für Patienten, die nur Hautmetastasen haben, haben wir uns gedacht, eigentlich wäre so ein Basaliom, das lokal schon größer ist und wo der operative Aufwand auch schon dadurch größer ist, die ideale Situation, um so etwas zu verwenden, weil wir haben einen Tumor, der eigentlich nicht metastasiert, der nur lokal wächst, der gut sichtbar ist, in den kann man gut hineininitiieren und haben eben uns gedacht, das wäre doch mal interessant, das in einer Studie auszuprobieren. Und die Firma, die das herstellt, war so nett und hat uns also auch dieses Medikament dafür gratis zur Verfügung gestellt. Und wir haben dann Patienten eingeladen, die ein Basaliom hatten, das so groß war, dass bei der OP-Planung schon klar war, da wird man für einen Wundverschluss eine Haut lokal verschieben oder von woanders entnehmen und dorthin verpflanzen, also transplantieren müssen. Und das Ziel, das wir hatten, ist, dass wir gesagt haben, okay, gelingt es uns, wenn wir das 6-mal initiieren, das sind 13 Wochen, weil nach der ersten Injektion gibt es 3 Wochen Pause und dann folgt alle 2 Wochen eine weitere, gelingt es uns, diese Basaliome so weit dadurch zu verkleinern, dass die Operation oder der Wundverschluss nach der Operation möglich ist, ohne Haut zu verschieben, sondern einfach nur mit einem normalen Zusammennähen der Wundränder. Also eine einfachere Operation mit dem Ziel, natürlich dadurch Belastung durch die Operation, kosmetisches Ergebnis, alle diese Dinge zu verbessern. Und ja, wir haben das in dieser sehr frühen Studie, man muss ja sagen, das ist eine, man nennt das eine explorative Studie. Da wollten wir mal nur sehen, funktioniert das prinzipiell. Das ist noch nicht so zugelassen. Also wir können das in der Routine leider noch nicht verwenden. Wir haben da 18 Patienten eingeschlossen, die diese Voraussetzung erfüllt haben. Und wir haben tatsächlich gesehen, dass bei der Hälfte der Patienten, also bei 50%, das ist weit mehr, als wir erwartet haben, der Tumor so weit kleiner geworden ist, dass die Operation eben viel einfacher zu machen war. Und bei einem Drittel der Patienten haben wir dann in der Aufarbeitung des OP-Präparates sogar gesehen, dass gar keine Tumorzellen mehr da waren. Obwohl klinisch das noch so ausgesehen hat, als ob vielleicht noch ein Restel da sein könnte. Wir haben schon gesehen bei vielen, dass es ganz klar deutlich kleiner wird. Aber das war auch für uns überraschend, dass wir bei einem Drittel der Patienten gesehen haben, dass der Tumor schon komplett weg war eigentlich.
Sie haben soeben erwähnt, dass bei einem Drittel der Patientinnen der Tumor tatsächlich komplett verschwunden ist. Die Art der Therapie, die Sie da anwenden, nennt sich neoadjuvante Therapie. Das ist ja nichts Neues grundsätzlich in der Hautkrebstherapie, also doch neu, aber es gibt schon einige Ansätze. Könnte der Therapieansatz mit dem Wirkstoff T-VEC dazu führen, dass man bei einigen Patienten dann wirklich komplett auf eine Operation verzichten kann?
Also ich glaube schon, dass es möglich wäre, mit T-VEC oder ähnlichen Medikamenten bei einem Teil der Patienten tatsächlich zu erreichen, dass man vielleicht gar nicht mehr operieren muss, was zum Beispiel natürlich bei das hochbetagten Patienten. Weißer Hautkrebs ist typischerweise ein Hauttumor, der im höheren Alter kommt, weil er mit der chronischen lebenslangen Sonnenbelastung verbunden, vergesellschaftet ist. Oft Patienten, die ja viele andere Krankheiten haben, wo selbst eine kleine Operation gar nicht mehr so einfach ist, durchaus belastend sein kann. Da könnte das ganz spannend sein. Natürlich können wir es nicht garantieren, aber das, was wir auch in unserer Studie gesehen haben und das, was auch für uns wirklich ein bisschen überraschend war, selbst die Patienten, wo der Tumor nicht so stark geschrumpft ist, dass wir diese ganz einfache Operation zurückgehen konnten, jeder einzelne Patient hat zumindest eine gewisse Größenreduktion des Tumors gehabt. Ja, auch wenn es vielleicht nicht ganz gereicht hat, um den chirurgischen Endpunkt zu erreichen, aber es ist kein einziges dieser Basaliome, das wir behandelt haben, tatsächlich größer geworden. Und wir haben einige Patienten eingeschlossen, wo ich ehrlicherweise sagen muss, da wussten wir von Anfang an, wir werden dort nicht hinkommen, weil das sehr große Tumore waren. Wir wollten aber einfach wissen, können wir die zumindest auch schrumpfen? Und selbst dort haben wir zum Teil erstaunliche Ergebnisse gesehen. Also ich glaube, dass das absolut etwas ist, was man in einer Folgestudie beachten muss. Wir sind gerade in Gesprächen, weil T-VEC leider Gottes nicht mehr so im Fokus der Firma steht, die das verwendet, aber es gibt neuere sogenannte onkolytische Viren, die in vielen Tumorarten jetzt entwickelt werden. Das Feld ist auch deutlich größer geworden. Da sind wir derzeit in Gesprächen, ob es uns vielleicht gelingt, eine Folgestudie zu machen. Und da wollen wir das ein bisschen einplanen, dass wir sagen, bei Patienten, wo das sehr gut zurückgeht, dass wir uns da eine vielleicht im Studienprotokoll eine Möglichkeit lassen, die ein bisschen länger zu behandeln und zu schauen, ob wir vielleicht bei manchen Patienten gar nicht mehr operieren müssen.
Die meisten Behandlungen kommen ja doch auch mit Nebenwirkungen. Wie sieht es bei dieser Therapie aus? Wurde sie gut vertragen?
Ja, sie wurde im Allgemeinen gut vertragen. Es gibt eigentlich, und das wissen wir auch schon von den ganzen Studien bei Melanom und auch der normalen Anwendung, hauptsächlich zwei Nebenwirkungen, die hier im Vordergrund stehen. Das eine ist, dass bei manchen Patienten lokal eine Rötung und eine Schwellung entsteht, weil natürlich auch eine Entzündung, eine Immunantwort in Gang gesetzt wird. Und bei manchen Patienten führt diese Produktion dieses körpereigenen Wachstumsbotenstoffs für Immunzellen dazu, dass sie Fieber bekommen können. Bei einem ganz kleinen Teil der Patienten kann dieses Fieber tatsächlich auch sehr hoch sein. Also es gibt einzelne Patienten, die fiebern noch einmal auf über 39 Grad an. Da muss man dann einfach dem Patienten von vornherein gut sagen, wenn das passiert, bitte Ruhe geben, ausreichend Flüssigkeit trinken, fiebersenkende Medikamente nehmen. Das ist meistens nach ein, zwei Tagen wieder völlig weg. Ja? Und die allermeisten Patienten haben das auch nicht so hoch. Die haben vielleicht kurz ein bisschen Schüttelfrost, einmal ein bisschen erhöhte Temperatur und viele auch gar nichts. Ja? Aber im Wesentlichen beschränken sich die Nebenwirkungen eigentlich darauf. Ganz seltene Fälle gibt es, wo tatsächlich eine Art Fieberblase in dem Bereich entstehen kann. Das sind aber echte Ausnahmefälle. Und es ist relativ spannend, man hat das in den frühesten Studien beim Melanom angeschaut. Diese Fieberblasen sind dann meistens nicht das Impfvirus, sondern ein im Patienten vorhandenes normales Herpesvirus, das im Rahmen dieser Entzündung und Fieberreaktion offensichtlich dann irgendwie wieder kommt. Ja, aber auch das ist ganz, ganz einfach behandelbar. Das ist jetzt nicht schlimmer als eine normale Fieberblase.
Das heißt, mit dieser guten Verträglichkeit könnte man sagen, in Zukunft ersparen sich die meisten Patienten eine Operation? Oder ist das wirklich vorgesehen für eine Patientengruppe mit größeren
Tumoren? Ja, also ich glaube, dass man ein bisschen hier das vorsichtiger ansetzen muss. Wo macht man das? Ich glaube schon, erstens einmal, dieses Medikament ist nicht ganz billig. Also ich glaube allein schon deswegen, da müsste sich in der wirtschaftlichen Herangehensweise, wenn man das wirklich ganz breit verwenden will, auch ein bisschen etwas ändern. Ich glaube schon, dass es eine Geschichte ist, die tatsächlich für solche fortgeschrittenen Tumore sind, wo eine Operation tatsächlich Probleme machen könnte. Da finde ich, ist das sinnvolle Einsatzgebiet. Ich glaube nach wie vor, dass ein kleines, frühes Basaliom, das ist und bleibt aus meiner Sicht eine Domäne der Chirurgie, der Dermatochirurgie. Das ist so einfach, das geht so schnell. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir da hineingehen. Das würde, glaube ich, übers Ziel schießen.
Kommen wir zu einer etwas allgemeineren Frage. Sie haben vorher erwähnt, dass es Menschen gibt, die zu Ihnen kommen, wo vielleicht sogar schon das halbe Gesicht irgendwie von dem Tumor betroffen ist. Das ist sehr selten, aber es kann vorkommen. Was würden Sie Menschen raten, die eine Hautveränderung bei sich entdecken? Wie wichtig ist eben diese frühzeitige Diagnose?
Generell wie bei allen Tumoren wichtig, gar keine Frage. Bei Basaliomen ist es so, die wachsen langsam. Das heißt, wenn man das sehr früh entdeckt, dann macht es sogar keinen Unterschied, ob man 2 oder 3 Wochen später einen Termin hat. Bei anderen Hauttumoren kann es aber durchaus wichtig sein, sie sehr rasch anzuschauen. Das heißt, ich würde immer dazu raten, wenn man bei einer Selbstkontrolle merkt, dass man eine Hautveränderung hat, die sich innerhalb von wenigen Wochen deutlich an Größe, Farbe, Form geändert hat, dann bitte unbedingt einen Hautarzt, eine Hautärztin aufsuchen, sich das anschauen lassen. Das kann einen großen Unterschied machen, wenn man das rechtzeitig macht. Vor allem, sage ich jetzt einmal, beim schwarzen Hautkrebs, beim Melanom und bei manchen von den seltenen Hauttumoren, zum Beispiel das Merkel-Zell-Karzinom, das oft nur ein rasch wachsender hautfarbener Knoten ist. Aber wenn sich so etwas wirklich innerhalb weniger Wochen deutlich ändert, ja, oder über 2-3 Monate halt langsamer ändert, aber doch deutlich an Größe zunimmt, die Farbe verändert, womöglich gar aufbricht und blutet, das sind immer ganz klare Warnsignale, dann bitte unbedingt Hautarzt, Hautärztin aufsuchen. Vielleicht bei der Anmeldung auch dazu sagen, dass es nicht um eine Routinekontrolle geht, sondern dass tatsächlich sich hier akut etwas verändert, damit die Kollegen wissen, das ist vielleicht ein Termin, wo man ein bisschen rascher reagieren sollte. Das wäre auf jeden Fall ganz wichtig. Ja.
Grundsätzlich Vorsorgeuntersuchung für Muttermale, einmal jährlich oder alle 2 Jahre?
Ja, also für die Gesamtbevölkerung im Schnitt sehen wir eigentlich zunehmend in wissenschaftlichen Daten, dass jeder einmal im Jahr zum Hautarzt, das bringt nicht ganz das, was man sich erhofft hat. Das hat keinen klaren Einfluss auf das Gesamtüberleben der Bevölkerung gezeigt in einigen Studien. Und da gibt es auch keine gute Evidenz, dass wir das unbedingt so beibehalten sollten. Es gibt gewisse Risikogruppen, das sind Patienten, die schon Hautkrebs hatten, vor allem wenn es auch ein Melanom war. Patientinnen, die einen Hauttyp 1 haben, das ist dieser ganz bleiche Hauttyp mit den roten Haaren, Sommersprossen etc. oder so britischer Hauttyp nennt man das auch manchmal. Patientinnen, die sehr viele Muttermale haben, das ist also irgendwo mehr als 50 oder 100 Muttermale. Patientinnen, die aus irgendeinem Grund eine Immunsuppression haben, also einen Defekt im Abwehrsystem, sei es, weil sie organtransplantiert sind, sei es, weil sie gewisse Bluterkrankungen haben, die das Immunsystem stark schwächen. Dann gibt es noch kleinere Gruppen von Patienten mit bestimmten Medikamenten, aber da wird man üblicherweise darauf hingewiesen, wenn man so etwas verordnet bekommt, die sollten schon auf jeden Fall einmal im Jahr zu einer Kontrolle gehen. Da bleiben wir dabei. Sonst für den größten Teil der Bevölkerung ist man jetzt eigentlich mehr und mehr dahingehend und es ist derzeit auch so, dass die Fachgruppe in Österreich und auch in Europa daran arbeitet, hier diese Empfehlungen wieder neu anzupassen, eigentlich so, dass man sagt, alle 3 bis 5 Jahre sich einmal von Kopf bis Fuß anschauen lassen und dazwischen aber sehr wohl, wenn einem auffällt, dass etwas neu kommt, dass etwas rasch wächst, dann auf jeden Fall anlassbezogen zum Hautarzt gehen. Das heißt, es ist auch ein bisschen so, dass wir schon auch sagen müssen, man muss sich auch gelegentlich selber im Spiegel anschauen oder sich vom Partner, der Partnerin auch einmal gelegentlich anschauen lassen, weil am Rücken tut man sich ja meistens etwas schwer, sich selbst zu kontrollieren. Und wenn einem da was auffällt, das läuft unter dem schönen Begriff Lesion Directed Screening, dann ein kurzer Besuch beim Hautarzt, wo man auch wirklich nur diese eine Stelle anschaut. Man muss da nicht jedes Mal immer alles anschauen. Ja. Da, wo wir von einem regelmäßigen Screening heute eigentlich generell abraten, ist bei Kindern. Außer es gibt wirklich auffälligste Veränderungen an der Haut, dann natürlich auch. Aber ein anlassloses, einfach nur schauen wir mal, ob alles passt. Kinder und Hautkrebs, das sind die größten Ausnahmen, die es gibt. Es gibt Einzelfälle, ja leider, aber sie sind so rar, dass es sich wirklich nicht rechtfertigen lässt, dass man alle Kinder regelmäßig zu einem Arzt deswegen schickt.
Zum Schluss eine letzte Frage. Sie haben täglich mit Patientinnen zu tun, die eben durch zu viel Sonne an Hautkrebs erkrankt sind. Wie gehen Sie selbst mit Sonne und UV-Strahlung um?
Also ich bin ein Kind der 70er. Sie wissen, das ist die Zeit, da war Sonnenschutz und nicht so das Thema. Da gab es eher so Werbungen für Dinge, die einen möglichst braun machen. Und von mir und meinen Brüdern gibt es aus unserer Kindheit durchaus Fotos, wo wir also grobe Sonnenbrände hatten. Ja, also das heißt, ich gehe auch sehr brav, genauso alle paar Jahre einmal zu einem Kollegen und lasse mich genauso anschauen, wie das meine Patienten machen, die zu mir kommen. Ne? Wichtig ist, glaube ich, beim Sonnenschutz einfach den Hausverstand zu verwenden. Wir wissen, also es gibt ein paar ganz einfache Grundregeln. Das Wichtigste ist vermeiden, das Zweite ist begleiten und das Dritte ist dann erst die Sonnencreme. Ja? Sonnencreme alleine ist nicht gleich Sonnenschutz. Das kann keine Sonnencreme schaffen. Vermeiden jetzt gerade, weil es so schön heiß ist draußen im Hochsommer, zwischen 11 und 15 Uhr kommt 90% der gesamten UV-Menge auf die Erde. Allein wenn ich in dieser Zeit nicht draußen in der Sonne bin, habe ich unglaublich viel erreicht. Wenn ich draußen sein muss, weil es von der Arbeit her notwendig ist, weil es vom Sport her nicht anders geht, wobei jetzt bei 36 Grad draußen hoffe ich nicht, dass jemand laufen geht, dann bitte eine UV-schützende Sportbekleidung wählen, gibt im Fachhandel gute Produkte. Das ist der beste Sonnenschutz, den es gibt, und nur für die Bereiche, wo ich das nicht verwenden kann, da kommt dann bei so hoher UV-Intensität bitte ein 50 plus Sonnenschutzfaktor drauf. Wenn es eben nicht mit Vermeiden und Begleiten geht, dann natürlich Sonnenschutz, dann je nach Hauttyp entsprechend den Sonnenschutzfaktor wählen. Sehr gute Informationen dazu finden Sie auf der Homepage von der Krebshilfe Vorsorge Sonne ohne Reue. Die Homepage ist Sonne ohne Reue in einem zusammengeschrieben.at. Kann man sich ganz viel zu dem Thema herunterladen, durchlesen. Also wirklich sehr, sehr gut gemacht. Kann ich nur jedem sehr ans Herz legen, sich das anzuschauen. Und da bei der Sonnencreme bitte darauf achten, ausreichend verwenden. Für einen ganzen Körper gibt es die 6-Teelöffel-Regel. Das heißt, wenn ich mich am ganzen Körper einschmiere, müssen es 6 richtig gut gefüllte Teelöffel Sonnencreme sein, sonst hat man zu wenig verwendet. Bitte auf die Ablaufzeit einer Sonnenschutzcreme ab dem Zeitpunkt, wo man sie öffnet, achten. In der EU ist überall so ein kleiner Cremetiegel auf der Packung abgebildet und daneben stehen die Monate, die die Creme offen sein kann, und im Zweifelsfall bitte die Creme dann, wenn sie vom letzten Jahr ist, entsorgen und eine neue besorgen. Dass die Sonnenschutzmittel drinnen können abbauen und sind dann nicht mehr effektiv genug. Und wenn man auf diese paar Dinge achtet, dann ist das sehr gut. Ein ganz wichtiger Punkt bei den Kindern: vor allem Kleinkinder gehören nicht in die pralle Sonne, bitte. Da ist der Sonnenschutz am wichtigsten. Die Melanozyten sind am empfindlichsten bei Kindern. Wenn man bei Kindern einen guten Sonnenschutz ausübt, kann man ihnen sehr viel ersparen im späteren Leben.
Professor Höller, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, ich sage danke.
Das war der Hörgang mit Uni Wien, der Podcast von Springer Medizin gemeinsam mit der Med Uni Wien.